Und ich freue mich wieder hier zu sein. Bad Teinach ist immer etwas ganz Besonderes, denke ich, auch für jeden Referenten, der hier mitwirken darf. Und ich möchte mich schon entschuldigen für heute Abend. Ich wäre sehr, sehr gern dabei bei dieser Gesprächsrunde. Das ist immer eine besonders schöne Möglichkeit. Ich muss aber heute schon abreisen, heute Nachmittag nach meinen Seminaren, weil morgen schon wieder die Arbeit weitergeht in Hannover und ich habe am Sonntag da auch zu predigen. Von daher danke ich einfach für das Verständnis und wünsche allen dann noch einen weiterhin guten Verlauf des Tages. Auch deswegen muss ich abreisen, weil Sie auf der Homepage beg-hannover.de am Sonntag so ab 12.30 Uhr wieder eine frische Predigt haben sollen. Ich bin gefragt worden, wo man Predigten zum Download bekommen kann. Das obere, das ist die Seite unserer Gemeinde, Bekennt Evangelische Gemeinde Hannover. Jeweils Sonntag die frische Predigt etwa ab 12:30 und viele andere Homepages auch für unsere Theologische Akademie können Sie darüber erreichen und relativ neu ist die ganz unten, wolfgangnestvogel.de, die muss noch etwas erweitert werden. Ich hoffe, dass ich da nächste Woche ein bisschen dazu komme und da sollen Sie Vortragstermine, Aufsätze und aktuelle Informationen darüber immer wieder bekommen. So, vielen Dank, dann können wir das jetzt auch wegschalten und einsteigen in unseren spannenden und sehr umfassenden Bibeltext heute Morgen, auch wenn es nur 17 Verse sind. Johannes 15, 1 bis 17. Vor einigen Tagen, das will ich vorwegschicken, feierte der sogenannte Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki, den meisten von Ihnen sicherlich bekannt, seinen 90. Geburtstag. Reich-Ranicki hat sicherlich manche eigenwillige These, die er vertritt. Aber besonders beliebt war immer seine Büchersendung im Fernsehen, das Literarische Quartett. Und es war ein Markenzeichen, wenn Reich-Ranicki dort ein Buch abgelehnt hat, hat er oft gesagt, dieses Buch ist nicht schlecht geschrieben, dieses Buch hat ein wichtiges Thema, dieses Buch hat einen großen Autor, dieses Buch hat nur ein Problem, was es unmöglich macht, dieses Buch zu empfehlen. Dieses Buch ist langweilig. Langweilig. Manche Menschen empfinden ihr Christenleben, also der hat so mit den Armen jeweils dazu geschwenkt, ich mache das natürlich nicht, manche Christen empfinden ihr Christenleben in diesem Sinne, danke, das ist ganz lieb, ja, als langweilig, vielen Dank, als fade, sie werden müde, sie suchen nach einem Kick, nach neuer Motivation, nach Schwung, nach außergewöhnlichen Erfahrungen. Manche Gemeinden starten alle paar Monate ein neues Programm, suchen ständig nach neuen Ideen, damit es nicht langweilig wird. Sie stützen sich auf die letzten Modelle und Konzepte und dann geht es los mit viel Aufwand und irgendwann läuft sich die Sache wieder fest. Manche Pastoren verstehen sich als dauernde Motivationskünstler, die die Leute bei Laune halten wollen. Viele Christen fürchten sich vor einem langweiligen Leben. Und wenn man sie fragen würde, ja sag mal, denkst du, dass du eine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus hast? Dann würden sie sagen, ja, sicher. Natürlich denke ich das. Aber man hat den Eindruck, es treibt sie nicht mehr um. Es hält sie nicht mehr unter Spannung. Wie kann das sein? Kann es sein, dass es in unserem Verhältnis zu Jesus manchmal ähnlich laufen kann wie bei manchen älteren oder auch schon jüngeren Ehepaaren? Da ist ein Schatz an gemeinsamen Erfahrungen da, ein Schatz an gemeinsamer Substanz. Aber dieser Schatz, der liegt weitgehend brach, der pulsiert nicht. Es hat sich eine dicke Staubschicht darüber gelegt. Eine Staubschicht aus Alltag, Gewohnheit und Achtlosigkeit. Unser Abschnitt heute Morgen hat ein einziges großes Thema. Es beschreibt die Beziehung zwischen dem Herrn Jesus und seinen Jüngern, also uns. Wenn du zum Herrn gehörst, wenn Jesus Christus dein Retter, dein Erlöser, dein König wirklich ist, dann bist du auch sein Jünger und dann gehörst du zu ihm. Und dann gilt das alles für dich, was der Herr hier heute Morgen sagt. Und darum unser Thema bleibt in mir, Einheit in Christus. Vielleicht könnte man noch genauer formulieren, Einheit mit Christus. Denn hier geht es zunächst mal nicht um die Einheit, die er uns stiftet. Das ist die Folge, dazu werden wir auch drei Sätze sagen. Aber hier geht es im Wesentlichen um die Einheit mit ihm selbst. Und der Untertitel könnte lauten Qualitätsmerkmale einer besonderen Beziehung. Qualitätsmerkmale einer besonderen Beziehung. Diejenigen, denen der Herr das hier zuerst gesagt hat, was hier steht und was wir jetzt lesen werden, die hatten allerdings nicht das Problem der Langeweile, wahrlich nicht, sondern die standen unter einem Druck, der kaum noch auszuhalten war. Die lebten in einer unheimlichen Spannung. Die lebten im Schatten des Kreuzes. Höchstwahrscheinlich findet dieses Gespräch in der Nacht vor Jesu Tod statt, also mitten in dieser dramatischen Spannungssituation, wo die Nerven bis zum Zerreißen gespannt sind. Einer der Zwölf hatte sich gerade als Verräter entpuppt. Gerade eben. Er hat den Kreis bereits verlassen. Und unterdessen bereiten sich Jesus und die anderen darauf vor, den Obersaal dort in Jerusalem zu verlassen und zum Garten Gethsemane aufzubrechen. Und bald wird es den Jüngern mit ihrem Verhältnis zu Jesus ähnlich gehen wie uns heute. Er ist dann nicht mehr sichtbar, er ist dann nicht mehr greifbar bei ihnen. Und darauf bereitet der Herr sie vor. Und deshalb ist dieser Text direkt in unser Herz gesprochen. Jesus bereitet seine Jünger in einem seelsorgerlichen Intensivkurs auf diese Zeit vor. Weil er weiß, dass jetzt unglaublich schwere Zeiten vor ihnen liegen werden. Und das Kernstück dieses Intensivkurses, Kapitel 13 bis 17, ist in dieser Mitte, Kapitel 15, diese wunderbare Verdeutlichung, wie das persönliche Verhältnis aussieht, das Jesus zu seinen Jüngern hat und haben wird, auch dann, wenn sie ihn nicht mehr mit ihren Augen sehen werden. Und so schenkt er ihnen Einblick in die Qualitätsmerkmale einer besonderen Beziehung. Wir wollen diese 17 Verse jetzt lesen. Es wird nicht möglich sein, sie bis in die letzten Einzelheiten auszulegen. Das ist meinen Brüdern mit ihren Texten ja schon ähnlich gegangen. Aber meine Hoffnung ist, dass ihr so einen Zugang findet und dass euch diese Bibelarbeit dazu ermutigt, dann selbst weiter dieses Kapitel und die anderen natürlich auch zu studieren. Deswegen bewaffnet euch am besten mit Stift und Zettel und möge der Herr es schenken, dass viel von dem deutlich wird, was der Herr hier sagt. Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Dies sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Der Herr Jesus benutzt hier in den ersten 8 Versen zunächst ein einprägsames Bild, eine Metapher. Und in dieser Metapher, in diesem Bild kommen alle Beteiligten vor, die eben noch im Obersaal dabei waren. Natürlich der Herr Jesus selbst. Ich bin der Weinstock und mein Vater, unsichtbar dabei, ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, Judas. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Dieser Vergleich ist das letzte der Ich-Bin-Worte unseres Herrn. Ihr wisst, das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür, der Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Immer sagt der Herr Jesus, ich bin das. Und dann gibt es noch ein verborgenes Ich-Bin-Wort in Johannes 8, ehe Abraham war, bin ich. Ich bin. Mit diesem Ausdruck unterstreicht der Herr Jesus, dass er Gott ist. Das werden wir heute auch in dem Seminar noch einmal in Erinnerung rufen. Denn nur Gott konnte das von sich sagen, ich bin. Dahinter steht natürlich 2. Mose 3, Vers 14, wo sich Gott dem Mose offenbart. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin treu, ich bin ewig. Ich bin, der ich bin. Und jetzt nimmt der Herr Jesus das auf und er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Was ist das für eine Beziehung? Wir wollen jetzt versuchen, das Schritt für Schritt nachzuvollziehen. Qualitätsmerkmale einer besonderen Beziehung. Und ich möchte mit ein wenig Humor sagen, die Beziehung, in die der Herr Jesus seine Jünger hineinholt, die ist so speziell, dass man sie eigentlich nur mit Fremdwörtern kennzeichnen kann. Ist natürlich nicht ganz richtig, es wäre sicher auch anders möglich, aber ich hoffe, dass es sich so vielleicht besser einprägt. Und das hat nichts zu tun, nach dem, was Johannes Pflaum gestern gesagt hat, mit einer falschen Intellektualisierung der Evangelikalen. Damit meinte er ja völlig zu Recht, dass manche sich ständig irgendein neues Thema, ein neues, etwas abgelegenes Spezialthema suchen, das sie dann durchs Dorf jagen, um von weiteren Tierbegriffen hier zu schweigen. Es steht dem aber an manchen Stellen dann auch auf der anderen Seite gegenüber dieser falschen Intellektualisierung eine Infantilisierung. Auch das erleben wir in unseren Kreisen, dass es kindisch wird. Dass einem alles zu komplex wird, dass man einfach faul geworden ist im Denken. Und das sind zwei sehr schlechte Gegenpole, die falsche Intellektualisierung und dann eine Infantilisierung. Und mitten dahindurch müssen wir den Weg der biblischen Wahrheit suchen. Deswegen bin ich auch so dankbar, dass Johannes Pflaum auch so ein wichtiges theologisches Buch geschrieben hat, was zeigt, wie wichtig es ist, gründlich biblisch zu denken. Wir brauchen das auch heute für unser Seminar. Möchte ich das auch nochmal empfehlen, weil Johannes da die meiste Arbeit schon getan hat zu unserem Thema, die Gottheit Gottes. Und jetzt fangen wir an und fragen nach der Verbindung zwischen dem Herrn Jesus und seinen Jüngern. Und diese Verbindung ist erstens organisch. Darum geht es in den ersten 8 Versen. Das ist das erste Qualitätsmerkmal. Diese Verbindung zwischen Jesus und uns ist organisch. Sie kennen wahrscheinlich aus der Schule auch den Unterschied zwischen organischen und anorganischen Stoffen. Organisch, das bedeutet lebendig, da bewegt sich etwas. Da gibt es einen, wir würden sagen, da gibt es einen Pulsschlag, da gibt es Lebensbewegungen, pulsierendes Leben. Und diese organische Qualität, diese Lebendigkeit, diese Beziehung zeigt der Herr Jesus uns jetzt mit einem allseits vertrauten Bild. Vom Weinstock und den Reben. Manche sagen auch Gleichnis dazu, aber ein klassisches Gleichnis hätte mehr Handlung, würde eine Geschichte erzählen. Von daher ist wahrscheinlich der Begriff Bild oder Metapher hier angemessener. Und das war für die Zuhörer vertraut, dieses Bild. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr wisst das im Alten Testament, da ist das Volk Israel der Weinberg Gottes. Jesaja 5, Vers 1 bis 7. Oder Jeremia spricht auch vom Weinstock. Ich aber hatte, Jeremia 2, Vers 21, sagt Gott, dich gepflanzt als einen edlen Weinstock. Ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? Durch Schuld, durch Ungehorsam, durch Untreue. Und deshalb sagt der Herr Jesus jetzt, ich bin der wahre Weinstock. der, der Gottes Plan erfüllt, der, der unvergängliche, wertbeständige Früchte bewirkt. Das bin ich. Und der wahre Weinstock ist nicht nur selbst lebendig, sondern er steht auch in Verbindung mit anderen lebendigen Teilen und schenkt denen seinerseits Leben. Und dann gibt uns Jesus konkrete Hinweise, an denen wir sehen, warum die Beziehung zwischen ihm und uns organisch ist. Sie ist organisch, weil sie wachstümlich ist. Ah, wachstümlich. Das sehen wir in Versen 2b und 8b ganz deutlich, wo es darum geht, in Vers 2, dass sie gereinigt werden, diese Reben, damit es weitergeht, damit sie nicht verdrecken. Er wird sie reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Und am Ende in Vers 8 sagt der Herr Jesus, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Sie sind schon seine Jünger, aber sie sollen immer mehr da hinein wachsen. Werdet meine Jünger wachstümlich. Bei den Jüngern steht das Wachstum ja nicht am Punkt Null. Und deshalb sagt der Herr Jesus in Vers 3, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Ihr seid schon. So entsteht Glauben. So entsteht lebendige Beziehung zum Herrn Jesus Christus durch sein Wort. Durch die Wahrheit des Evangeliums, die Macht hat, unsere finsteren, toten Herzen aufzubrechen und Sündenerkenntnis zu schenken und uns zum Retter Christus hinzutreiben. Das geschieht allein durch das Wort, das heißt durch die Wahrheit des Evangeliums, die Gott uns in seinem Wort offenbart. Und deshalb kann Petrus später dann schreiben, ihr seid wiedergeboren, 1. Petrus 1,23, nicht aus vergänglichem Samen, sondern, und ihr wisst, wie es weitergeht, aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes. Und das meint Jesus hier. Ihr seid schon rein, ihr habt schon echte Vergebung eurer Schuld, ihr seid schon gerecht gesprochen durch das Wort. Aber in der Beziehung zu Jesus gibt es auf Dauer keine Stagnation, gibt es keinen Stillstand. Vers 2, die fruchtbaren Reben werden weiter gereinigt. Vers 8, die Jünger werden immer mehr seine Jünger, sie wachsen darin. Organische Beziehung. Und eine organische Beziehung ist nicht nur wachstümlich, sondern sie ist B, auch wechselseitig. Zweimal betont der Herr Jesus dieses Wechselseitige. Im Vers 4, da heißt es, bleibt in mir und ich in euch. Keine Einbahnstraße. Und in Vers 5 nochmal, wer in mir bleibt und ich in ihm. Wechselseitig. Der Jesus arbeitet von sich aus beständig an der Beziehung zu uns. Diese Beziehung geht von ihm aus. Sie wird von ihm getragen. Sie ist überhaupt erst von ihm geschenkt. Römer 5, Vers 8, Gott beweist seine Liebe zu uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er hat das alles angestoßen, auf den Weg gebracht. Wechselseitigkeit bedeutet nicht, dass wir gleichrangig wären. Wechselseitigkeit heißt nicht, dass wir in dieser Beziehung mit dem Herrn Jesus auf gleicher Augenhöhe kommunizieren würden. Aber Wechselseitigkeit bedeutet wohl echte Beteiligung. Ihr Lieben, wir sollen das nicht nur passiv an uns geschehen lassen, sondern wir sollen uns aktiv in diese Beziehung zum Herrn einbringen. Und das beschreibt der Herr mit dem Begriff bleiben. Bleibt in mir. Bleiben, das meint ja nicht ein statisches Verharren, ja, bloß keinen Fehler machen, Luft anhalten, keine Bewegung, dann kann ich nichts falsch machen. Das meint nicht bleiben, sondern bleiben meint ein lebendiges Praktizieren von Gemeinschaft. Das ist bleiben. Dass ich die Gemeinschaft mit dem Herrn lebendig praktiziere. Und Herr Jesus sagt auch, wie das geht in Vers 7. Wenn meine Worte in euch bleiben, wenn ihr mit meiner Wahrheit lebt, wenn ihr nach meinem Willen fragt. Und in Johannes 8, 31 hatte der Herr das auch schon mal gesagt. Er hatte gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Darum geht's. Lebendiges Praktizieren der Gemeinschaft mit dem Herrn. Das heißt bleiben. Und um alle Missverständnisse hier auszuschließen, in Gottes Wort bleiben, das ist nicht die Bedingung der Rettung. So nach dem Motto, du musst an den Herrn Jesus glauben und seine Vergebung in Anspruch nehmen, ihn als deinen Herrn anerkennen und wenn du dann noch im Worte Gottes bleibst, dann wirst du gerettet. Die Rettung schenkt allein er uns und wir ergreifen sie im Glauben, wir klammern uns an den Herrn und wir sagen, ich bin ein verlorener Sünder, der dein Heil braucht. Und als Folge dieser Rettung, wenn wir gerettet sind, werden wir dann in diesem Wort Gottes leben und bei diesem Wort Gottes bleiben, trotz all unserer Unvollkommenheit, trotz aller Fehler, trotz allen Stolperns. Wir werden bleiben dürfen. Und wohlgemerkt, diese Gemeinschaft ist von Jesus gestiftet, von Jesus ermöglicht, von Jesus getragen. Aber die Gemeinschaft, die er uns schenkt, schenkt er uns als eine wechselseitige Gemeinschaft. Er schenkt sie schon gewissermaßen mit dieser eingebauten Wechselseitigkeit. Auch die Wechselseitigkeit ist vom Herrn geschenkt. Und darum, wer zum Herrn gehört, der bleibt, der lebt darin. Und der wird dann auch Frucht bringen. Aber was ist dann mit den unfruchtbaren Reben? Das ist natürlich jetzt eine sehr kritische Frage in diesem Text. Und wir wollen uns nicht darum herumdrücken. Wir versuchen genau zu schauen, was der Herr Jesus darüber sagt. Natürlich taucht dann immer wieder die Frage auf, kann mit diesen unfruchtbaren Reben ein Christ gemeint sein? Kann es einen Christen geben, der überhaupt keine Frucht bringt? Und ich darf da einfach nochmal Johannes Pflaum von gestern Nachmittag zitieren. Ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion darüber führen, ob ein Christ verloren gehen kann oder nicht. Ich weiß, dass es dazu auch unter uns teilweise unterschiedliche Positionen gibt, aber ich möchte versuchen, diese Stelle so gut wie möglich zu verstehen. Ende Zitat Johannes Pflaum. Wir müssen bedenken, dass der Herr Jesus uns hier ein Bild vor Augen malt. Er malt ein Bild. Was sagt er in diesem Bild? Er sagt, eine Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Darum geht's. Und man kann durchaus es so verstehen, die überhaupt keine Frucht bringt. Vers 2. Der Jesus sagt nicht, da war mal eine wiedergeborene Rebe und die hat dann irgendwann aufgehört, Frucht zu bringen. Das ist nicht das Bild. Er sagt, seht euch diese Rebe an, sie bringt keine Frucht, sie ist irgendwie mit dem Weinstock verbunden, aber nicht so, dass es fruchtet. Und das heißt, die Verbindung zwischen dem Weinstock und der Rebe ist nicht intakt. Die Wechselseitigkeit ist nicht gegeben. Und darum bringt diese Rebe keine Frucht und darum wird diese Rebe auch nicht am Weinstock bleiben. Rebe, die keine Frucht bringt, Vers 2a, das ist Vers 6, der nicht in mir bleibt. Und in der Folge wird diese Rebe ins Feuer geworfen, sie verfällt dem Gericht Gottes. Liebe Geschwister, man kann offensichtlich in einer Weise mit Jesus verbunden sein, irgendwie mit Jesus verbunden sein, in einer Weise, die nicht bleibt, die nicht hält, weil sie nicht echt ist. Also die Metapher Rebe wird hier nicht nur für wahre Christen gebraucht, sondern für verschiedene Arten der Beziehung zu Jesus. Und der Herr sagt uns an anderen Stellen noch mehr über solche Verbindungen, ich sag mal über solche undichten Verbindungen, die er als Scheinglauben beschreibt, der früher oder später auffliegt. Denk nur an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Matthäus 13, Lukas 8. Das Wort fällt auf den Weg, es wird gleich weggenommen. Das Wort fällt auf den Fels, es schafft eine schnelle Begeisterung, scheinbare Bekehrung. Aber es erweist sich als substanzlos, es hat keine Wurzel. Das Wort wird unter die Dornen geworfen. Es entsteht ein schneller, scheinbar erstaunlicher Glaube, der aber erstickt wird vom Reichtum und von den Sorgen der Welt und bringt keine Frucht. Er erweist sich als nicht echt, als nicht tragfähig. Und dann ist da das gute Land, das gut gemachte Land, von Gott gut gemacht. Und das bringt Frucht in Geduld. Echter Glaube bringt Frucht. Diese Frucht ist nicht immer sichtbar für alle. Diese Frucht ist manchmal uns selbst nicht sichtbar. Aber sie wird auf lange Sicht von Gott geschenkt. Er sieht sie. Und diese Frucht zeigt sich etwa auch darin, dass wir dranbleiben. Wenn jemand keine echte, oder dass wir, wenn wir mal abgewichen sind, wieder dazukommen. Wenn jemand keine echte Frucht bringt, keine echte Frucht, zeigt es, dass er nicht wirklich bei Jesus war. 1. Johannes 2, Vers 19, sie gingen von uns weg, weil sie nicht wirklich dazugehörten. Sie waren irgendwie verbunden, aber nicht wirklich. Denn wenn sie echt verbunden gewesen wären, wären sie nicht gegangen. Oder seht, was unser Herr in Matthäus 7 schreibt, in der Bergpredigt. Da geht es um das gleiche Phänomen. Matthäus 7, die Verse 21 bis 23. Da sagt der Herr, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Waren wir nicht verbunden mit dir? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. weicht von mir ihr Übeltäter. Das heißt, ihr wart nie wirklich mit mir verbunden. Die waren irgendwie mit Jesus verbunden. Die hatten sogar Ergebnisse vorzuweisen. Und sie meinten, das wären ihre Früchte. Und Jesus sagt, es sind überhaupt keine Früchte. Ich habe euch nie gekannt. Und ihr habt nie wirklich nach dem Willen Gottes gehandelt. Oder denkt doch an Johannes 2. Im Johannesevangelium kommt dieser Scheinglaube immer wieder vor. Wir müssen, wenn im Johannesevangelium Glauben steht, immer wieder genau hinschauen, welcher Glaube ist da gemeint. Das ist diese Situation nach der Tempelreinigung am Ende von Kapitel 2, wo es heißt, als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Und wenn jetzt Schluss wäre, würde man denken, das sind echte Jünger Jesu. Aber der Herr Jesus durchschaut, dass es keine Jünger sind, dass sie nicht zu ihm gehören, dass es Reben sind, die verdorren. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Und er bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vor Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Er durchschaute diesen scheinbaren Glauben. Also, in all diesen Fällen hatte es eine bestimmte Art von Verbindung mit Jesus gegeben. Aber sie haben alle nicht gehalten, weil sie eben nicht organisch waren, sondern nur künstlich, nur synthetisch, wenn ihr wollt. Und darum war diese Verbindung weder wechselseitig noch wachstümlich und sie war auch nicht, und das ist das Letzte, was wir dazu sehen, sie war auch nicht wirkungsstark. Die organische Verbindung ist auch wirkungsstark, das ist das dritte Kennzeichen. Jesus sagt in Vers 5 am Ende, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und Vers 8 noch einmal, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Also der Herr spricht hier nicht von Erfolg, der Herr spricht hier nicht von Leistung, der Herr spricht hier nicht von Werken, sondern von Frucht. Von außen betrachtet, da können selbstgemeinte Werke der gewachsenen Frucht zum Verwechseln ähnlich sehen. Da spenden zwei Geschäftsleute 20.000 Euro. Der eine tut's, um sich ein gutes Gewissen zu verschaffen und die Beschenkten zu beeindrucken. Und der andere macht es mit einem Herzen, das einfach nur Jesus dienen will. Keiner sieht den Unterschied. Aber es ist ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht. Da arbeitet einer mit, weil er in der gemeindlichen Mitarbeit so richtig sein Selbstbewusstsein pflegen kann, weil das so ein wunderschönes Hobby ist. Und ein anderer tut vermeintlich den gleichen oder einen vergleichbaren Dienst für Jesus. Dem macht es auch Spaß, der ist auch mit Feuereifer dabei, der freut sich auch, dass er seine Begabung einbringen darf. Aber er weiß, für wen es ist und worum es geht. Und der ist auch bereit, es dann noch zu tun, wenn es ihm keine Ehre einbringt. Und wenn es mal keinen Spaß macht. Nach außen hin sehen die auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, wie die beiden Häuser am Ende der Bergpredigt, von denen eins dann beim Sturm einkracht und das andere nicht. Der Herr sieht es, der Herr sieht das Herz. Und schaut, darum kommt es nicht auf das sichtbare Produkt in erster Linie an, sondern auf das Herz, das dahinter steht. Das ist überhaupt der Schwerpunkt in diesen ganzen 17 Versen. Es wird hier viel von Frucht geredet, aber dem Herrn Jesus geht es im Kern nicht um diese Frucht in erster Linie, sondern um die Haltung, um die Beziehung zwischen ihm und uns. Wer wechselseitig mit Jesus lebt, der wird dann aber gefüllt durch sein Wort. Vers 7, ne? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, und Jesus prägt sein Denken, der wird immer mehr orientiert von Jesu Willen, und der wird dann auch geführt im Gebet. Er wird geprägt von Gottes Wort und er wird geführt im Gebet. Dann werdet ihr bitten, was ihr dann wollt. Und es wird euch widerfahren, weil das, was ihr wollt, geprägt ist vom Wort Gottes. Und ihr werdet beten zum Beispiel für Bekehrungen von Menschen. Ihr werdet beten für das geistliche Wachstum von Christen. Und ihr werdet beten im Sinne des Wortes des Herrn und er wird euer Wort aufnehmen und erfüllen und es wird Frucht daraus wachsen und der Vater wird verherrlicht werden und die Gemeinde wird wachsen. Was für eine Dynamik. Der Herr führt uns zur Bekehrung, wir bekommen neues Leben aus seinem Wort, wir werden geprägt in unserem Denken durch seine Wahrheit, wir beten immer mehr nach seinem Willen, er erhört diese Gebete, er schenkt die Frucht und sein Name wird geehrt. Organisches Leben. Das ist das erste große Kennzeichen, mit dem der Herr Jesus die Beziehung zwischen ihm und uns ausstattet. Eine organische Beziehung voller Leben. In der letzten Woche hatte ich zwei Tage in der Nähe von Bonn zu tun Und am Ende des ersten Tages bin ich dann mit meiner Frau in die alte Bundeshauptstadt gefahren. Wir haben einen herrlichen Spaziergang am Rhein entlang gemacht, ja, an diesen alten Regierungsgebäuden der alten Bundesrepublik vorbei. Villa Hammerschmidt mit diesem herrlichen Park drumherum, der Sitz des Bundespräsidenten, Palais Schaumburg, Sitz des Kanzlers, Kanzleramt, Bundestag, das alte, naja gut, dann auch neu gebaute Abgeordnetenhaus der Lange Eugen. Es war alles noch da. Es wurde auch irgendwie genutzt. Aber es war seltsam leblos. Es erinnerte noch an die alte Macht, an die Bedeutung der alten Bundeshauptstadt, an die Dramen, die sich dazu getragen hatten. Und zugleich auf der linken Seite der Rhein, auf der rechten die Gebäude. Ästhetisch war das schön, aber es war seltsam verschlafen. Es war fast gespenstisch. Und dann sind wir auch noch eingeregnet. Das kam auch noch dazu. Und ich habe zu meiner Frau immer wieder gesagt, das ist unheimlich, es ist wie ein Gang durch eine untergegangene Epoche. Diese herrlichen Villen, diese alte Erinnerung an die alte Bundesrepublik. Und es wirkt so seltsam tot. Und wenn man dann noch die politischen Veränderungen bedenkt, die seitdem in Westdeutschland geschehen sind, kann einen der Schrecken noch mehr packen. Die Villen und die Parks, die sind noch da, aber es ist eine tote Pracht. Und so ähnlich geht es manchen Gemeinden oder manchen alten Christen, wenn sie auf eine vielleicht bewegte geistliche Vergangenheit zurückschauen. Wenn sie an die Schlachten denken, die sie einmal schlagen durften. An das Leben mit dem Herrn, das sie umgetrieben hat. Wie viel ist davon geblieben? Und der Herr sagt, schau her, das ist die Beziehung, die ich dir geschenkt habe. Es ist eine organische Beziehung, es ist eine lebendige Beziehung. Und ich selber sorge für dieses Leben. Und ich werde dir helfen, dieses Leben wieder zu erfahren. Ich habe es dir geschenkt. Bedenke doch, wer ich bin. Lass dir doch das sagen in meinem Wort. Glaub mir doch, das ist die Beziehung. Soweit das Bild, Metapher von Weinstock und Reben. Aber noch ist nicht alles dazu gesagt. Die Beziehung zwischen dem Herrn und uns, die ist so vielfältig, dass der Herr noch weitere Qualitätsmerkmale ergänzen muss. Und ich kann zu eurem Trost sagen, die nächsten Punkte werden alle wesentlich kürzer. Der zweite Punkt ist noch etwas ausführlich und dann wird's rapide kürzer zum Schluss der Predigt hin. Zweites Qualitätsmerkmal. Die Beziehung zwischen dem Herrn und uns ist nicht nur organisch, sondern sie ist auch zweitens trinitarisch. In Johannes 14 hat Jesus schon gezeigt, auch unabhängig von allen Menschen, unabhängig von dir und mir, lebt der heilige Gott selbst in Gemeinschaft, trinitarisch, in der dreieinigen Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hat Jesus im Kapitel vorher gerade gesagt, Johannes 14, Vers 26 zum Beispiel, da sagt er, der Vater wird den Tröster, den Heiligen Geist senden in meinem Namen. Johannes 14, Vers 26, der Vater, den Heiligen Geist in meinem Namen. Wir handeln gemeinsam, wir leben gemeinsam, wir haben ein gemeinsames Anliegen, wir leben in echter, inniger, liebevoller Gemeinschaft. So, und diese innige persönliche Beziehung, die Gott in sich selbst hat, darüber werden wir heute auch beim Seminar über die Gottheit Jesu noch etwas sagen, die nimmt der Herr Jesus nun als Vorbild dafür, wie er seine persönliche Beziehung zu uns gestaltet. Ist doch erstaunlich. Diese innige persönliche Beziehung, die Gott in sich selbst hat, innertrinitarisch, die nimmt Jesus zum Vorbild für seine Beziehung zu uns. Er stellt eine Beziehung her zwischen der innergöttlichen Beziehung zwischen sich und dem Vater und dem Heiligen Geist und der göttlich-menschlichen Beziehung zwischen sich und uns. Und darum fällt auf unsere Beziehung zum Herrn ein trinitarischer Glanz. Ihr Lieben, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ein trinitarischer Glanz. Jesus gestaltet seine Verbindung zu uns nach dem Vorbild seiner Verbindung zum Vater. Hast du ihm dafür schon mal gedankt? Wir werden das jetzt sehen, in Versen 9 bis 11. Hier wird der Heilige Geist nicht extra erwähnt, der kann aber von Kapitel 14 her vorausgesetzt werden. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet A, wie der Vater Jesus liebt, so liebt Jesus uns. Schaut, was in Vers 9a steht, wie es weitergeht in diesem Text. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Was für eine Liebe. Eine vollkommene Liebe. Eine mit menschlichen Worten nicht mehr aussagbare Liebe. Und zwei Kapitel später sagt der Herr Jesus dann auch noch, dass wir nicht nur nach dem Vorbild dieser trinitarischen Liebe von ihm geliebt werden, sondern dass der Herr Jesus uns in diese trinitarische Gemeinschaft auch persönlich mit hineinnimmt. Schreibt euch bitte noch diesen Vers dazu, Johannes 17, Vers 21, wo der Herr sagt, ich bitte, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Das heißt, der Herr Jesus zieht uns in diese trinitarische Gemeinschaft mit hinein. Und dann fährt er fort in Vers 23, ich in ihnen und du in mir. Wir alle miteinander. Das ist unerhört. Und trinitarisch, das bedeutet dann B, wie Jesus die Gebote des Vaters hält, so sollen auch wir die Gebote Jesu halten. Also wie Jesus die Gebote des Vaters hält. Schaut, wie geht Vers 9 denn weiter? Da sagt der Herr, so bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Also wir sollen in der Liebe Jesu bleiben, indem wir seine Gebote halten, so wie Jesus in der Liebe des Vaters bleibt, indem er dessen Gebote hält. Wir sollen Gemeinschaft praktizieren in den Linien seines Wortes. Diese Liebe ist keine Einbahnstraße, sie ist ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit. Natürlich gibt es da diesen entscheidenden Unterschied, dass wir nicht sündlos sind wie der Herr Jesus. Und dass wir seine Gebote nicht so annähernd, so vollkommen halten können, wie er die Gebote des Vaters. Das ist ein grundsätzlicher, kategorialer Unterschied. Aber ihr Lieben, wenn wir an den Herrn wirklich glauben, als unseren Retter und König, dann ist uns das ein inneres Anliegen, ihm zu gehorchen. Bei aller Schwachheit, bei allen Fehlern, bei allen Sünden, die noch an uns haften. Aber unser Gewissen rebelliert, wenn wir ihm nicht gehorchen, weil sein Heiliger Geist in uns lebt. Das kann mal gedämpft werden, diese Warnsignale des Heiligen Geistes. Man kann sich verheddern und verrennen. Und trotzdem wird Gott nicht aufpassen, uns Unruhe zu machen. Wir können ungehorsam leben, aber wir können nicht glücklich damit werden. Und darum kann es nicht sein, dass einer Christ ist und überhaupt keine Frucht bringt. Echter Gehorsam ist nicht vollkommener Gehorsam. Denkt an Römer 7. Und darum haben es ja gerade auch die echten Reben nötig, Vers 2, dass wir immer wieder gereinigt werden. Wenn wir vollkommen wären, wäre das ja nicht nötig. Dann brauchten wir nicht zu wachsen, dann wären wir ja schon ausgewachsen. Wir brauchen die regelmäßige Fußwäsche, Johannes 13. Und solches Leben, in dem wir versuchen, dem Herrn zu gehorchen, wie er seinem Vater gehorcht hat, führt dann eben wozu? Es führt nicht zu Verklemmung, es führt nicht zu Krampf, es führt nicht zu so einer verstaubten, seltsamen, bizarren, abgeschotteten, unfrohen christlichen Verkorkstheit, sondern es führt zu Freude. Und das ist Punkt C, wie Jesus mit der Freude des Vaters erfüllt wird, so werden wir mit der Freude Jesu erfüllt. Wie er die vollkommene göttliche Freude in der Gemeinschaft mit dem Vater genießt, so will er uns diese Freude schenken. Und das ist dann Vers 11. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Ein trinitarischer Glanz fällt auf die Beziehung zwischen dem Herrn und uns. Die Liebe des Vaters, der Gehorsam zum Vater, die Freude des Vaters, all das will er uns schenken. Das ist das zweite Qualitätsmerkmal dieser Beziehung. Sie ist trinitarisch. Wir haben auf geheimnisvolle Weise Anteil an jener Beziehung, die Gott in sich selbst pflegt. Und dann ist es immer noch nicht alles. Schon erinnert uns der Herr an ein drittes Qualitätsmerkmal. Diese Beziehung ist drittens inklusiv. Organisch, trinitarisch, inklusiv, das heißt einschließend. Wen einschließend? Wer mit dem Herrn lebt, so und jetzt kommt die Einheit unter uns, der schottet sich eben nicht individualistisch ab, sondern der schließt die Glaubensgeschwister mit ein. Das ist der nächste Schritt, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr euch nun auch, könnte man sagen, untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Selbsthingabe ist ein Merkmal dieser inklusiven Liebe. Selbst Hingabe nach dem Vorbild unseres Herrn, der sich für uns gegeben hat. Und schaut her, die einzig tragfähige Einheit ist die, dass wir zum Herrn gehören. Die Einheit unter den Christen erwächst einzig und allein aus der persönlichen Einheit, die jeder von uns mit seinem Herrn hat. Weil wir zu ihm gehören, gehören wir zusammen. Das ist unausweichlich. Das ist wie in einer Familie. Wir gehören zusammen, ob wir wollen oder nicht. Und deswegen muss diese Einheit, kann diese Einheit auch gar nicht von uns hergestellt werden. Und lasst mich das auch noch sagen, darum gibt es auch keine geistliche Einheit mit dem Katholizismus, wie auch immer man das anfangen will. Ist auch ein großes Problem dieses Stille Jahres. Und deswegen nehmen wir da nichts vom Inhalt zurück. Warum nicht? Was ist der Hauptgrund dafür, dass es keine Einheit mit dem Katholizismus gibt? Die Heiligen, die sie haben, ihre Marienanbetung, diese teilweise seltsamen Traditionen, die sie noch pflegen, das ist alles nicht der Kern. Sie haben einen anderen Jesus. Versteht ihr? Das ist das Problem. Und über diesen Graben kommen wir nicht hinweg. Sie haben einen anderen Jesus. Es ist nicht der Jesus, der völlig genügt mit seinem einmaligen Opfer am Kreuz. Und Helmut Frey hat das vor vielen Jahren in einer Untersuchung zum Katholizismus so beschrieben. Und das ist nach wie vor gültig. Er sagt, im Katholizismus nimmt Jesus eine andere Stellung ein als in der Bibel. Offiziell steht er in der Mitte. Aber weil sie die Bedeutung seines Kreuzestodes nicht in der Tiefe erkannt haben, wird der Schluss aus der Einmaligkeit, Abgeschlossenheit und Allgenugsamkeit seines Erlösungswerkes nicht gezogen. Und darum wird der Herr Jesus selbst durch Zwischeninstanzen in den Herzen der Menschen aus der Mitte gedrängt. Er steht nicht in der Mitte. Sein Opfer reicht nicht aus und alles folgt dann daraus. Er wird verdrängt durch die Kirche, die sein Werk auf Erden fortführt, durch den Papst, der seine Person auf Erden vertritt, durch Maria, die ihn im Himmel umstimmt, durch Heilige, die als kleine Schutzgötter geduldet werden, ihre Verdienste und die Handlungen der Priester, die uns Beistand leisten. Seine Hoheit wie seine Liebe werden verdunkelt. Zitat Ende. Versteht ihr, es ist ein anderer Jesus, den der Katholizismus verkündet. Und wenn einzelne Katholiken an diesen Jesus der Bibel, an unseren Jesus, aber nicht, weil wir das so sehen, sondern weil die Bibel es so sagt, glaubt, dann ist er de facto schon kein richtiger Katholik mehr. Viele haben das noch nicht gemerkt. Und darum, wenn einzelne Katholiken in echter Gemeinschaft mit uns stehen, dann nur deshalb, weil sie in ihrem Glauben keine Katholiken mehr sind. Er stiftet die Einheit. Und darum geht es darum, dass wir diese Einheit nicht herstellen müssen, nicht herstellen können, sondern Paulus sagt in Epheser 4, Vers 3, ihr sollt die Einheit des Geistes bewahren, nicht herbeiführen, schon gar nicht organisieren. Wissen Sie, das ist ein Unterschied, ob mir einer sagt, nun bau mal eine schöne Vase, oder ob einer sagt, hier hast du eine schöne, wertvolle Vase, pass gut darauf auf, behandle sie pfleglich. Also meine Frau würde über mich bestimmt sagen, das ist eins wie das andere. Ich kann genauso wenig eine Vase ordentlich bewahren, wie ich eine Vase bauen kann. Aber es ist wichtig, dass wir mit der Einheit, die der Herr schenkt, behutsam umgehen. Dass wir das im Alltag durchhalten, dass wir das ausleben, dass wir füreinander einstehen in unseren Gemeinden vor Ort. Und dass wir das auch sehen im Hinblick auf die Gemeinde Jesu weltweit. Deswegen ist die Mission so wichtig. Deswegen sind die verfolgten Geschwister nicht irgend so ein Sonderthema für Spezialisten, sondern ein Thema für die ganze Gemeinde. Und deswegen ist auch die Einheit der Gemeinde Jesu in unserem Lande unter all denen, die wirklich zu ihm gehören, wichtig. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und liebe Leute, es ist eine Hilfe, wenn Gott uns nochmal eine ähnliche Plattform schenkt, wie es die Evangelische Allianz früher einmal war. Und ich will sagen, Helmut Mattis hat dies in seinem IDEA-Artikel über unseren Malachitag in Siegen ganz richtig geschrieben. Genau so ist es gemeint. Und ich lese das hier gerne mal vor, wie er das zitiert hat. Wenn er, also in diesem Falle ich, deshalb eine neue bekennende Evangelische Allianz forderte, so gehe es nicht darum, eine neue Organisation zu schaffen, sondern eine Plattform, auf der sich bibeltreue Christen begegnen, miteinander evangelisieren und sich miteinander kritisch zu kirchlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen äußern können. Der Malachi-Kreis sei dafür ein guter Anfang. Zitat Ende. Das ist in der Tat meine Überzeugung. Ihr Lieben, wir haben hier eine Verantwortung und es ist gar nicht wichtig, ob das jemanden irritiert, ob da jemand um seine Pfründe fürchtet, ob uns jemand dann nicht gerade qualifiziert in Leserbriefen ein paar Knüppelchen über den Dez haut. Das ist alles nicht schlimm, das ist auch alles nicht interessant. Es ist einzig interessant, dass der Herr diese Einheit schenkt. Es ist seine Einheit. Es ist seine Gemeinde. Und er fordert uns auf, dass wir das pflegen, dass wir treu aufeinander achten, füreinander sorgen und ihm miteinander dienen. So, und dann kommen wir immer mehr auf die Zielgerade. Der Herr kommt wieder zu seinem Hauptthema zurück, Beziehung zwischen ihm und uns. Diese Beziehung ist viertens, das vierte Fremdwort, sie ist freundschaftlich. Vielleicht wundert ihr euch, dass ich das unter die Fremdwörter einreihe. Es ist aber ein Fremdwort in dem Zusammenhang. Im Hinblick auf, es ist sowieso für manche Christen untereinander ein Fremdwort. Auf die Idee bin ich jetzt gekommen, weil Johannes Pflaum so lacht, ja. Aber es ist auch ein Fremdwort noch in einem anderen Sinne. Es ist ein Fremdwort, wenn es um die Beziehung zwischen dem Herrn und uns geht. Da passt das eigentlich nicht. Er ist der Herr, er ist der Heilige. Aber er selbst führt diesen Begriff hier ein. Das ist das Erstaunliche. Der Herr Jesus hat gesagt, also das ist der Freund, der sein Leben hingibt. Und dann wendet er diesen Begriff Freund auf sich selbst und uns an und sagt, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn der Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Wir sind Jesu Jünger, wir sind seine Schüler, wir sind Miterben mit ihm, wir sind die Lichter der Welt in seinem Auftrag, wir sind auch seine Knechte, seine Sklaven, Doulos. Das ist kein schlechtes Image, was im Neuen Testament mit dem Begriff des Knechtes verbunden ist oder des Sklaven. Das bedeutet völlige Hingabe, totale Unterordnung, ganzer Einsatz. Ja, das ist alles wahr, das wird dadurch ja auch nicht außer Kraft gesetzt, aber es reicht nicht aus, es ist nicht genug. Der Jesus sagt, es reicht nicht, dass du nur mein Knecht bist, sondern du bist mein Freund. Das ist unfassbar. Im Alten Testament wurde das nur von Abraham gesagt. Und das ist natürlich auch nicht kumpelig gemeint. Ich denke, wir müssen mit diesem Begriff sehr, sehr behutsam umgehen, liebe Geschwister. Es ist so in der modernen Religionspädagogik mal eine Zeit lang Mode geworden, die Jünger Jesu als Jesu Freunde zu bezeichnen, weil das Kinder so gut verstehen. So harmlos, viel zu wenig, ganz falsch. Das fördert ein viel zu harmloses Verständnis von Jesus. Freunde des Königs, das sind wir. Und Freunde des Königs, das war bei den römischen Herrschern und teilweise auch bei den Königen im Mittleren Osten eine ganz spezielle Truppe von Leuten, die hatten jederzeit Zugang zum König. Das waren die Freunde des Königs. Das waren seine engsten Berater. Bevor er mit den Staatsmännern sprach, sprach er mit den Freunden. Bevor er die Generäle instruierte, beriet er sich mit den Freunden. Die standen in engster Verbindung mit ihm. Das war so wie im Bundeskanzleramt der Inner Circle, der jederzeit zu ihm konnte. Freundschaftlich, das hieß immer unmittelbarer, persönlicher Zugang. Und Freunde, das heißt auch, der Herr gibt seinen Freunden umfangreiches Hintergrundwissen über die großen Zusammenhänge. Die Knechte, die kriegen eine Anweisung und müssen das machen, egal ob sie übersehen, wofür das richtig ist und wohin das führt. Die Freunde, sagt der Herr hier in Vers 15, die werden informiert, die werden instruiert. Die bekommen den großen Zusammenhang gezeigt. 1. Korinther 2, der geistliche Mensch beurteilt alles, sagt Paulus, weil der Herr ihn zu seinem Freund erklärt hat und ihm alles aufschließt in seinem Wort. Wir dürfen Freunde sein, das ist manchmal auch unbequem, weil wir viel mehr wissen als viele andere. Weil wir viele kritische Entwicklungen auch viel klarer sehen und über manches auch vielleicht mehr Sorgen machen. Aber im Letzten auch wissen, dass der Herr zum Ziel kommt und dass der Herr siegen wird. Und darum, ihr Lieben, werden Menschen in der Regel klüger, nachdem sie Christen geworden sind. Wegen dieses Verses 15. Ihr bleibt nicht unwissend, ihr seid meine Freunde. Und ich sag euch, was Sache ist. Aber trotz aller Nähe, trotz aller Privilegierung begegnen wir Jesus nicht auf gleicher Augenhöhe. Und das ist das fünfte und vorletzte Qualitätsmerkmal dieser Beziehung. Sie ist asymmetrisch. Vers 16. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, steht in Vers 15. Dann fügt er hinzu in Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Asymmetrisch, das heißt nicht gleichberechtigt. In dieser Freundschaft stehen sich zwei sehr unterschiedliche Partner gegenüber. Die Initiative zu dieser Beziehung ist nicht von uns ausgegangen. Und das macht sie umso ehrenvoller. Bei den jüdischen Rabbis war das genau umgekehrt. Ein Schüler suchte sich einen Rabbi und sagte, bei dir möchte ich studieren. So wie man heute an eine bestimmte Uni geht und sagt, die Professoren will ich hören. Unser Herr, unser Freund, ist von sich aus auf uns zugekommen. Und das ist umso bewegender, umso beschämender und umso beglückender. Asymmetrisch ist diese Verbindung. Wir sehen uns ja oft, wie dieses kleine Mädchen, von dem Rabbi Zacharias erzählt hat. Die Familie wohnt am Rand des Waldes. Die Kleine macht sich selbstständig auf den Weg, um das Geheimnis der Wälder zu erkunden. Sie geht und geht und geht und verläuft sich. Und irgendwann kommt sie nicht mehr zurück. Und sie sucht und ist erschöpft und schläft schließlich ein auf so einem kleinen Felsen. Und die Eltern merken das sehr spät und sie trommeln die Freunde zusammen und viele Freiwillige und die Polizei wohl auch. Und sie suchen Stunde für Stunde und sie suchen und hören nicht auf. Und erst im Morgengrauen dann entdeckt der Vater seine Tochter, wie sie zusammengekauert auf einem Zelt, auf einem Felsen liegt, ganz erschöpft und schläft. Er ruft ihren Namen und er rennt so schnell wie möglich zu ihr hin und er nimmt sie in die Arme. Und das Mädchen schreckt aus dem Schlaf auf, klammert sich glücklich an den Vater und während er sie nach Hause trägt, sagt sie immer nur wieder, Papa, ich hab dich gefunden, Papa, ich hab dich gefunden. Das ist unsere Sichtweise. Sie war gefunden worden. Es war allein das Verdienst des Vaters. Und später, als das Töchterchen größer und vernünftiger wurde, hat sie das bestimmt verstanden. Nicht ich habe den Papa gefunden, sondern der Papa hat mich gefunden. Und genau das sagt Jesus den Jüngern hier. Ich habe euch erwählt und nicht ihr habt mich erwählt. John Chadwick hat das wunderbar in einem Gedicht ausgedrückt. Er hat gesagt, ich suchte Gott. Doch später wird mir klar, er war es, der mein Herz zum Suchen trieb. Er suchte mich. Nicht ich war der, der fand, o Retter wunderbar. Gefunden wurde ich ganz durch dich. Das ist die Bedeutung dieses Verses. Der Herr Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Welche Liebe hat unser Herr, unser Retter und unser Freund uns hier erwiesen. Und dann will ich es nur noch nennen, das letzte Qualitätsmerkmal dieser Beziehung. Die Sache ist ja schon mal in Vers 8 und Vers 7 benannt worden, wirkkräftig. Hier sagt es der Herr einfach nochmal, weil das wirklich das Ergebnis ist. Die Beziehung zwischen dem Herrn und uns ist produktiv. Sie bringt viel Frucht und es geht hier wieder um diese ganz spezielle Verbindung. Ein Gebet, das vom Herrn durch sein Wort geprägt ist, das Gott erhört und das zu großer, großer Frucht führt. Keine andere Beziehung, liebe Geschwister, im ganzen Universum, an der irgendein Mensch beteiligt ist, hat auch nur annähernd eine solche Qualität und eine solche Würde wie diese Beziehung zwischen dem Herrn und uns. Sie ist organisch, das heißt wachstümlich, wechselseitig, wirkungsstark. Sie ist zweitens trinitarisch, sie ist drittens, also auf sie fällt das Licht der dreieinigen Gottesliebe, sie ist inklusiv, sie sucht die Geschwister, sie sucht die Brüder, sie schließt die anderen mit ein, sie schafft echte Einheit, sie ist unfassbar, sie ist freundschaftlich. Ihr seid meine Freunde, sagt er. Sie ist zugleich asymmetrisch. Wir begegnen uns nicht auf gleicher Augenhöhe mit dem Herrn, aber das ändert nichts an der Innigkeit, nichts an dem Vertrauen, das er in dieser Beziehung zwischen ihm und uns schenkt. Und sie ist produktiv in dem Sinne, dass sie dem Herrn dient und seinen Namen verherrlicht, auch durch die Frucht. Wie glücklich dürfen wir sein, in dieser Beziehung leben zu dürfen. Dadurch ist alles anders. Alles, was sonst noch sein mag, es ist alles anders. Durch diese Beziehung, die der Herr uns schenkt. Und wie arm ist ein Mensch, wenn er ohne diese Beziehung leben und sterben muss. Marcel Reich-Ranitzky, damit schließt sich der Kreis, wurde nach einem Wunsch zum 90. Geburtstag gefragt. Und der Interviewer hat es immer wieder versucht, ob er da nicht doch eine Hoffnung hätte auf ein Leben nach dem Tod. Das war ein ganz weltliches Interview, ich glaube vom Spiegel. Und er hat alles versucht, ob er sich nicht vorstellen könnte, dass es schön wäre, wenn er seinen Lieblingsschriftsteller dann jenseits wiedersähe und so weiter. Und Reich-Ranitzky hat immer wieder gesagt, das gibt es nicht, das glaube ich nicht, das kann nicht sein. So traurig. Und dann fragte er schließlich am Ende, was wünschen Sie sich dann überhaupt zum 90. wenn sie einen Wunsch frei hätten. Und Reich Ranitzky hat geantwortet, einfach noch ein bisschen leben. Ihr Lieben, was für eine traurige, was für eine arme Perspektive. Einfach noch ein bisschen leben. Wir wissen, dass wir keine besseren Menschen sind als Marcel Reich Ranitzky. Wir sind auch arme Sünder. Aber wir haben einen Retter. Und dieser Retter nennt uns sogar meine Freunde. Und darum ist es keine schwärmerische Übertreibung. Und damit schließe ich jetzt. Es ist keine schwärmerische Übertreibung, sondern durch unseren Herrn selbst verbirgt, was Wilbur Chapman in seinen berühmten Versen besungen hat. Jesus, what a friend of sinners. Jesus, welch ein Freund für Sünder. Jesus, lover of my soul. Friends may fail me, foes assail me. He, my savior, makes me whole. Ne? Jesus, du bist der Liebhaber meines Herzens. Freunde mögen mich enttäuschen, Feinde mögen mich angreifen. Aber du machst mich heil. Halleluja, welch ein Retter. Halleluja, welch ein Freund. Rettend, helfend, schützend, liebend. Er bleibt bei mir bis zum Ziel. Jesus, welche Stärke in Schwachheit. Lass mich ganz bei dir mich verbergen und verstecken können. Ich bin versucht, ich bin angegriffen und manchmal falle ich noch in Schuld. Aber du bist meine Stärke und du gewinnst den Sieg. Jesus, welche Hilfe in Sorgen, wenn die Wellen über mich hinwegrollen. Wenn mein Herz bricht, so bist du doch mein Tröster und du machst mich froh. Jesus, du mein Führer und mein Beschützer. Während der Sturm immer noch am Wüten ist, stürme über mir, die Nacht schließt mich ein, aber du bist der Kapitän und du hörst meinen Schrei. Jesus, dich bete ich an, ich finde mehr als alles in dir. Du beschenkst mich mit deiner Vergebung. Ich bin dein und du bist mein. Halleluja, welch ein Retter. Halleluja, welch ein Freund. Ihm gilt unsere ganze Anbetung und unser Dank. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, das ist unfassbar, was du uns in diesen 17 Versen in Johannes 15 zeigst. Danke, dass du das den Jüngern nochmal so gesagt hast und dass du dafür gesorgt hast, dass Johannes es so aufgeschrieben hat. Herr, dass du diese Verbindung zwischen dir und uns in einer solchen Qualität geschenkt hast, die wir ja gar nicht umfassend nachvollziehen und verstehen können. Und doch ist es wahr. Und doch darf jeder, der zu dir gehört, darin leben. Bitte vergib uns, Herr, dass wir oft im Alltag so oberflächlich werden. Bitte vergib uns, dass wir uns oft mit so wenig zufrieden geben. Bitte vergib uns, dass wir dich und deine Beziehung zu uns oft nach unseren kleinkarierten Vorstellungen modellieren und dir so viel an Ehre und Dank und Staunen und Anbetung schuldig bleiben, Herr. Bitte vergib uns das. Und hol uns immer wieder zurück zu deinem Wort. Und hab Dank, dass du uns da wirklich informierst, weil wir deine Freunde sind. Und lass das auch Folgen haben, was wir jetzt in diesen Versen miteinander studieren durften. Dass wir umso ehrfürchtiger und umso dankbarer weiterleben mit dir, Herr. Danke, dass du uns festhältst. Und dass du der Freund der Sünder bist, der begnadigten Sünder. Wir wollen dich anbeten und ehren in alle Ewigkeit. Amen.